Heute möchte ich über ein schwerwiegendes Thema sprechen, über das Thema Krebs und den mentalen Einfluss unserer Psyche auf diese Erkrankung. Und möglicherweise ist das ein Video, was dich auch triggern kann. Bitte entscheide für dich selber, ob du das Video schauen möchtest. Aber ich würde auch gern so ein Thema mal aufgreifen wollen. Und ich erzähle darüber auch aus ganz persönlicher Sicht. Meine Mutter ist vor Jahren an Krebs erkrankt und ist auch an Krebs verstorben. Wir haben die Diagnose ungefähr im Februar des Jahres bekommen und im Oktober ist sie verstorben. Also das ging sehr, sehr schnell. Sie hatte so ein Triple-Negativ-Karzinom, Triple-Negativ-Mama-Karzinom. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und das war eine sehr intensive Zeit, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, und vielleicht bist du auch selbst Betroffener, Betroffene, dann weißt du, wie auf einen Schlag sich das Leben verändern kann. Probleme, die vorher für dich im Vordergrund stehen oder standen, sind auf einmal total unwichtig. Ich begleite ja auch Menschen im Rahmen meines betrieblichen Gesundheitsmanagements, wo Mitarbeiter von Firmen anonym in meine Praxis kommen können und ich die unterstütze. Und ich erinnere mich an eine Frau, die mit mir einen Termin ausgemacht hatte, weil sie Probleme mit ihrem Chef hat. Und dann hat sie einen Termin gemacht, ich glaube so in einer Woche. Und dann war sie bei mir und wir haben nicht eine Sekunde lang über ihren Chef gesprochen. Warum? Weil sie gerade erfahren hatte, einen Tag zuvor oder zwei, dass ihr Mann an Krebs erkrankt ist. Das heißt, diese Diagnose sorgt erstmal dafür, dass alles über den Haufen geworfen wird. Dass vielleicht Lebensträume über Bord geworfen werden, Ängste, die damit einhergehen. Wir sind existenziell in unserem Innersten bedroht. Und deswegen ist es eine in vielen Fällen große Ausnahmesituation, die erstmal mit einer riesengroßen Verunsicherung einhergeht. Vielleicht habe ich gar nicht gemerkt, dass in meinem Körper etwas gar nicht stimmt. Die Diagnose kommt ja für viele wie aus so heiterem Himmel. Und das ist natürlich erstmal ein Schock, den wir verdauen müssen. Und jetzt reagieren Menschen natürlich ganz, ganz unterschiedlich auf dieses oder auf diese Diagnose. Und ich erinnere mich selber noch daran, dass natürlich als erstes so eine Verzweiflung im Raum ist. Es ist so eine Verzweiflung, was ist da, was bedeutet das? Man ist bei Ärzten, teilweise ist es so, man kann denen noch gar nicht richtig zuhören, es wird zu viel erzählt, das rauscht so an mir vorbei, beschreiben viele, weil, wie gesagt, dieser Schock erstmal so tiefgreifend ist. Und dann geht es los, dass man versucht, verzweifelt Lösungen zu finden, Therapeuten zu finden, Ärzte zu finden. Dann ist es häufig so, vielleicht kennst du das auch, man hört hier, man hört da, dann liest man im Internet und auf einmal kommt so ein Gefühl von Überforderung. Ich bin total überfordert. Ich weiß gar nicht, auf wen ich hören soll, was ich hören soll, wie ich überhaupt vorgehen soll. Ich habe mich damit vorher noch nie beschäftigt. Das ist alles kreuz und quer. Gleichzeitig habe ich aber dieses Gefühl von, das ist vielleicht mit Sterben verbunden, mit baldigem Sterben verbunden, je nachdem. Auf einmal wird so die Existenzialität des Todes nochmal ganz bewusst in den Fokus gerückt. Das, was wir sonst ja eher so beiseite schieben, das, was uns sonst nicht tagtäglich bewusst ist, rückt auf einmal in den Fokus einer einzelnen Person, aber natürlich auch eines ganzen Familiensystems. Bis hin die Kinder. Wie gehen wir jetzt damit um? Was ist mit den Bedürfnissen des Betroffenen, der jetzt erstmal unglaublich viel Liebe, Zuneigung braucht und Hilfestellung medizinischer Art, richtige Entscheidung treffen soll? Und natürlich dauert das dann eine ganze Zeit lang häufig und das Familiensystem opfert sich auf, versucht alles möglich zu machen. Gleichzeitig bringt es manchmal die Familienangehörigen auch an den Rande der Erschöpfung. Das ist das Bild. Und Ich werde nie vergessen diesen Moment. Ich habe meine Mutter bis ins Sterben hinein begleitet. Also ich war wirklich bis zum letzten Atemzug da, habe da sehr, sehr intensive Erfahrungen mitgemacht. Aber ich werde auch nie vergessen den Moment, als der Arzt wirklich dann gesagt hat, Sie sind austherapiert, und damals war das für uns noch sehr schlimm, weil sie war auf einer anderen Station untergebracht, also nicht auf einer Krebsstation auf der Onkologie, weil irgendwie die Betten voll waren, sondern ich meine mich zu erinnern auf einer Lungenstation. Und jetzt dieser Arzt das Bett freimachen wollte für einen Patient, weil meine Mutter austherapiert war. Und jetzt ging es darum, dann vielleicht einen Hospizplatz zu finden. Und ich werde nie vergessen, als diese Information auf meine Mutter geprallt ist, wie alles aus dem Gesicht entwichen ist. Also alles das, was an Lebensmut noch da war, ist aus einmal aus dem Gesicht entwichen. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, welche Kraft Wörter, Sätze von Menschen haben können. Und hier war das ja ein Mediziner, ja? Und ich muss ganz persönlich sagen, dass ich die Art und Weise, wie die Person das rübergebracht hat, das soll überhaupt kein Arztbashing sein, fand ich sehr schwierig, um es ganz positiv auszudrücken. Es war so technisch, es war wie so, ja, wir müssen das Bett jetzt freimachen, es war gar kein Mitgefühl dabei, es war einfach schwierig, und vielleicht hat die Person selber Schwierigkeiten, Emotionen zu zeigen. Die erlebt das tagtäglich. Für sie ist es nichts Besonderes. Aber ich finde es ganz wichtig. Für mich gehört zur Professionalität mit dazu, dass ich mich immer wieder neu versuche einzustellen auf das, was mein Gegenüber jetzt gerade erlebt. Und wir wissen eben, dass auch die Psyche natürlich einen Einfluss hat auf, ja, die Erkrankung. Warum ist es so? Also da gibt es Studien zu, das habe ich mir auch mal aufgeschrieben, also Studie Ludgendorff 2013, dass chronischer Stress auch einen Einfluss auf den Fortschritt des Krebses haben kann, auf das Tumorwachstum. Womit hängt das zusammen? Das hängt zusammen mit dem Immunsystem, mit Cortisol, also dem Stressspiegel, der dann wieder Entzündung hervorrufen kann, der das Tumorwachstum beeinflussen kann. Und deswegen spielt das eine große Rolle auch, wirklich zu schauen, okay, wie kommt eine Person mental damit klar? Wir alle haben psychologische Grundbedürfnisse, und die spielen dann auch für die Heilung eine große Rolle. Das ist das Thema Bindung, ja, Bindung, Zugehörigkeit. Wir wissen, dass Einsamkeit wirklich wehtut. Wir wissen, dass wenn ich mich zugehörig fühle, dass zum Beispiel Schmerzen weniger stark wahrgenommen werden, weil sogenannte endogene Opioide ausgeschüttet werden. Das sind schmerzlindernde Substanzen. Wenn ich einsam bin, habe ich häufig ein erhöhtes Schmerzempfinden. Du hast vielleicht schon mal von dem Hormon Oxytocin, diesem Bindungshormon, gehört, was uns miteinander verbindet. Also das heißt, Bindung spielt eine zentrale Rolle. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Menschen, die vielleicht erkrankt sind, liebevoll unterstützen, wir das Gefühl haben, dass wir da sind. Vielleicht nicht durch viele Ratschläge, sondern das Gefühl, ich bin da. Und da darf auch ein Schweigen sein. Da darf auch, ich weiß nicht, was ich sagen soll, sein. Das hat manchmal eine größere, tiefere Kraft, so in die Wahrheit zu schauen, in diesen Augenblick zu schauen und es so zu nehmen, wie es ist, im Hier und Jetzt. Wie häufig neigen wir dazu, das wird schon wieder, ja? Das ist auch absolut sinnvoll, Hoffnung zu geben. Aber vielleicht kannst du den Unterschied spüren, dass es manchmal Momente gibt, wo wir selber auch das aushalten dürfen, was es jetzt gerade ist. Manchmal, so habe ich das in meinem Leben erlebt und auch bei anderen Menschen, kommt dann eine innere Gnade. Wenn wir aufhören, so zu kämpfen und irgendwie einen Weg finden, das hier und jetzt annehmen zu können, dass dann so eine Gnade kommt, dass so eine innere Beruhigung kommt, dass wir die Situation, so wie sie gerade ist, annehmen können, hinter all dem Schock, der da ist. Und wir von dort aus nochmal eine andere Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Natürlich haben Angehörige eine große Chance, und es gibt diesen Bereich, wenn wir jetzt in den Bereich der Psyche auch nochmal schauen. Vielleicht hast du diesen Begriff Anpassungsstörung schon mal gehört. Ja, ich habe Schwierigkeiten, mich an eine neue Lebenssituation zu gewöhnen oder überhaupt zu verstehen, dass sie da ist. Also Anpassungsstörung ist verbunden mit depressiven Reaktionen, mit Ängsten bei Kindern, mit Störungen des Sozialverhaltens. Und da kann natürlich so eine Diagnose mit dazugehören. Und was häufig ein weiteres Phänomen ist, ist dieses Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr. Ja, wir haben ja scheinbar das Gefühl, wir haben die Kontrolle, ja, über bestimmte Dinge. Und es ist auch psychologisch total sinnvoll und psychisch mental stabilisierend, dass wir versuchen, Dinge in zwei Bereiche zu unterteilen. Einmal die Bereiche, die wir nicht beeinflussen können. Und dann gibt es Bereiche, die wir beeinflussen können. Und wenn wir versuchen, die Dinge, die wir beeinflussen können, dass wir uns darauf fokussieren, ja, schauen, was kann ich hier tun? Das andere kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann für mich anfangen zu sorgen. Beispielsweise im Bereich Ernährung, im Bereich Seele, im Bereich Unterstützung, medizinischer Art, vielleicht naturerkundlicher Art, also in verschiedenen Bereichen, dann kann ich mir natürlich selber etwas Gutes tun. Und was meine Beobachtung ist, ist, dass wir hier an dieser Stelle aber auch wieder vorsichtig sein dürfen, weil ich das auch erlebe, wenn jetzt etwas Inneres losgeht und es wieder in so einen inneren Kampf einmündet. Okay, ich mache jetzt alles, es ist ganz wichtig, ich esse nur noch gesund, ich mache nur noch das, ich meditiere 18 Mal am Tag, ich mache nur noch dies, ich mache nur noch das, dann verliert sich das, was so gut gemeint ist. Es ist aus meiner Sicht so ein ganz, ganz schmaler Grat, dass ich weiß, okay, ich habe gelesen, Meditation hilft, Meditation ist gut und natürlich ist es dann so, dass ich das machen möchte, aber wenn ich das aus dieser inneren Haltung heraus mache und ich muss das, das und das und das machen, dann kann es das möglicherweise wiederum zu Stress führen. Und das aus meiner Sicht ist etwas, was wir vermeiden dürfen. Ja? Genauso wie natürlich jetzt ein großer Stress entsteht in der Art und Weise, was ist die richtige Behandlung für mich? Und auch hier ist es so wichtig, einerseits zu schauen, okay, was kann ich jetzt dazu lernen, was kann ich lesen dazu? Wie kann ich mich informieren, um eine Entscheidung zu treffen für die Behandlung auch? Dass ich das verstehe, was vielleicht auch ein Arzt vorschlägt. Jetzt ist es so, dass wir in vielen Bereichen vielleicht auch damit überfordert sind. Dann kann es aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich sein, sich eine zweite Meinung einzuholen. Und das ist, wie gesagt, etwas ganz Persönliches von mir jetzt. Und dann zu schauen, okay, einem Weg dann auch zu vertrauen. Und das ist so schwer, weil es um das eigene Leben geht. Aber wenn ich anfange, selbst jetzt ganz viel wieder zu zweifeln, dann versetzt es mich auch in Stress. Ich erlebe immer wieder, das finde ich ganz interessant, bei Menschen, die stabiler wirken, dass sie sagen, okay, ich vertraue meinen Ärzten oder meinen Behandlern. Und dann begebe ich mich auf diesen Weg und versuche, Dinge zu tun, die mir gut tun. Was ich an meiner Mutter damals sehr geschätzt habe, ist, dass sie natürlich diesen Schock erlebt hat und dann aber auch gesagt hat, okay, die Dinge, die ich kontrollieren kann, möchte ich jetzt kontrollieren. Und damit hingen dann Patientenverfügungen, Generalvollmachten, also alles zu klären auf dieser Ebene, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, damit wir als Kinder nicht jetzt noch einen riesen Stress haben und mit diesem Thema überfordert sind. Ich fand das so unglaublich stark damals, von meiner Mutter das zu tun. Termin gemacht, Rechtsanwalt, sich gekümmert, ja? Also das heißt, zu schauen, okay, was sind die Dinge, die ich selber beeinflussen kann? Und dann gibt es Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Wie kann ich es schaffen, das loszulassen und tiefer zu schauen, was ist mein Bedürfnis? Noch tiefer hineinzuschauen, was sind jetzt meine Bedürfnisse? Was brauche ich? Was nährt mich? Und wo kann ich vielleicht auch dann lernen, wenn ich das vorher nicht richtig hingekriegt habe, mich liebevoll vielleicht abzugrenzen, um mehr auf meine, Klammer auf, psychologischen Grundbedürfnisse zu hören? Wie kann ich vielleicht die für mich geeignete Form finden von Achtsamkeit, von Meditation, ja, von integrativer Onkologie, also auch mich mit Menschen ja zu suchen, die sich in diesem Feld besonders auskennen? Habe ich einen Zugang zu Kunst, zu Gestaltung, zu Musik? Etwas, was mir wirklich gut tun würde? Oder was ich kennengelernt habe, was ich sehr, sehr hilfreich fand, auch die Arbeit mit inneren Anteilen. Mal sich auf die Suche begeben. Wofür steht das möglicherweise? Was kann mir vielleicht helfen? Wo kann ich mich vielleicht auch noch aussöhnen? Das sind ganz schwerwiegende Fragen, die ich mir stelle. Und manchmal ist da so ein Gefühl, nee, da mit der Person geht das auf keinen Fall. Aber vielleicht macht das etwas, was, ja, wo es etwas gibt, was in uns frei werden darf. Und da kann so diese Arbeit mit dem Unbewussten, mit inneren Anteilen uns hilfreich zur Seite stehen und schauen, was uns Dinge von der Seele nehmen kann, die uns vielleicht belasten, um dann vielleicht dafür zu sorgen, freier zu werden. Aber das ist keine Methode. Also das ist so das Schwierige daran. Ich hoffe, du verstehst meinen Punkt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache das, damit es dann mir besser geht. Ja, ich ziehe das jetzt durch, Schritt, diese ganzen Punkte muss ich tun. Die Seele darf hinterherkommen. Und ich darf auch zweifeln. Ich darf auch Zeit haben zum Verzweifeln. Und trotzdem, aus meiner Sicht, braucht es diesen inneren Leuchtturm, an dem ich mich orientiere und sage, was ist das, was ich jetzt kontrollieren kann? Und vielleicht gibt es ein Thema, das habe ich so erlebt, das Thema Loslassen nochmal auf eine ganz neue Art und Weise zu lernen, in so einer existenziellen Zeit. Was auch immer es ist, und vielleicht, falls du Betroffene bist, möchte ich dich so, so herzlich einladen, dir Unterstützung zu holen. In den verschiedensten Bereichen. Zu schauen, was fühlst du, was brauchst du. Gleichzeitig auch zu schauen, was brauchen vielleicht auch deine Angehörigen, damit die nicht ausbrennen. Wo kannst du dir noch alternative Unterstützung suchen, sodass nicht alles so geballt auf dem Familiensystem ist. Es ist eine absolute Ausnahmesituation, die alles verändert und dafür sorgt, dass Alltagsprobleme ja erstmal komplett in den Hintergrund rücken. Sie kommen zurück, ja, aber sie rücken erstmal in den Hintergrund, weil man damit neu und neu umgehen muss. Und auch als Therapeut, wenn du mit Menschen arbeiten möchtest, begleiten möchtest, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass du dich hineinfühlst in die Situation, wie das ist und nicht von außen dann vielleicht kluge Ratschläge gibst, sondern versuchst, das von innen zu begreifen, um dann zu schauen, was jetzt gerade da ist. Und da sind wir dann aus meiner Sicht bei Therapeut noch einem Punkt, wie sehr habe ich selber Angst davor? Kann ich das selber möglicherweise gar nicht an mich ranlassen und reagiere deswegen auf eine unbewusste Art und Weise ja eher sehr stark auch abgegrenzt? Also wir brauchen eine Abgrenzung, das meine ich damit nicht. Ich hoffe, du verstehst auch diesen Unterschied. Aber wenn ich selber große Angst davor habe, kann es sein, dass ich den Kontakt nicht zulasse, den diese Person, der Betroffene gerade braucht, um diesen Schmerz, die Verzweiflung, diese unglaubliche existenzielle Krise spüren zu dürfen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wo du dich auch fragen darfst, kann ich damit arbeiten, kann ich damit nicht arbeiten? Kenne ich vielleicht jemanden, eine Person, die ja mit diesen Menschen arbeiten kann, die Betroffene sind? Wo gibt es noch andere Hilfestellungen? Ja, auch auf einer ganz fachlichen Art und Weise. Wenn es nachher vielleicht um das Thema Hospiz geht, Palliativmedizin, dieses Gefühl, nicht leiden zu wollen. Also auch da eine ganze Menge an Informationen zu bekommen. Es sind so wenig Informationen häufig da, dass man sich die häufig aus verschiedenen Stellen zusammensuchen muss. All das kann helfen. Ich wäre dir total dankbar, wenn du selber Tipps hast. Schreib die bitte so, so gerne in die Kommentare. Vielleicht kennst du einen Dienst, vielleicht weißt du etwas über Palliativmedizin, vielleicht weißt du, an wen man sich wenden kann, vielleicht hast du eigene Erfahrungen damit gemacht. Ich würde so, so gerne durch dieses Video viele, viele Menschen unterstützen, weil dieses Schwarmwissen manchmal einfach uns unglaublich helfen kann. Und wichtig dabei ist, hier jetzt keine Fingerpointing-Sachen zu machen. Ja, du musst das machen, du musst das, das darfst du auf keinen Fall machen. Das meine ich nicht. Sondern es braucht ja den individuellen eigenen Weg mit der Krankheit. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn du diesen Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei, und wenn du, wie gesagt, wirklich Kommentare reinschreibst, Feedback gibst, weil damit hat das Video die Möglichkeit, sich auch zu verbreiten und vielleicht Menschen zu erreichen, zu helfen, die das sonst nicht bekommen, weil ich es so, so wichtig finde, dass wir auch Hoffnung geben. Hoffnung geben. Wenn die Hoffnung stirbt, und das ist das, was ich persönlich erlebt habe, wenn durch gewisse Sätze, die kommen, die eine unglaubliche Macht haben und alles aus dem Gesicht weicht, das finde ich so unendlich traurig. Und ich hoffe, dass wir auch als Therapeuten dann Leuchttürme sein können, um Menschen zu unterstützen, die in so einer Situation sind. Das würde ich mir von Herzen wünschen. In diesem Sinne, alles, alles Liebe für dich. Bis bald, dein Dirk.